Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hier ist eine Halbzeit mit Nachlese, Champions League, Halbfinals. Wir reden über Schiedsrichter, wir reden über Pfosten- und Aluminiumtreffer. Wir reden über Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Und wir reden vor allen Dingen über den Abschied von Heiko Ossi Ostendorp. Und das Ende von einer Halbzeit mit. Ossi?
Weniger geht nicht.
Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit, der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf, das ist eine Halbzeit mit, der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung. Einen fröhlichen Vatertag in Richtung Wolf Christoph Fuß.
Hallöchen, ich bin schon reich beschenkt worden heute.
Ich auch.
Ja, es war toll. Also es muss so, wenn ich mich richtig erinnere, muss es so kurz nach sechs gewesen sein, als ich mit allerlei selbstgebastelten und schönen Dingen überrascht wurde. Also es war, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch auf der Metaebene wahrgenommen, aber schon 20 Minuten später war ich völlig klar und hab mich gefreut darüber, dass heute Vatertag ist.
Also die Augen waren offen schon.
Die Augen waren offen, ja.
Ich hab einen Fußball-Schlüsselanhänger bekommen.
Ja.
Mit einer Figur, die sozusagen erstellt ist. Avatar wird man wahrscheinlich digital sagen. Mit meiner Tochter auf dem Rücken und den man an den Schlüsselbund machen kann. Ja. Hab ich auch sehr gefreut.
Ein Herz habe ich bekommen.
Und musste sie dann, wie du ja auch, mal kurz entfernen, weil wir auch am Vatertag natürlich, Wolf, keine Gnade kennen. Und,
gerade am Vatertag, da wird's wichtig.
Genau. Wichtig ist, wenn es wichtig ist, hat mal ein guter Mann gesagt. Auch die Welt da draußen beglücken wollen mit unseren Ergüssen. Und wir haben in dieser Woche, kann man so viel sagen, Wolf, auch News zu verkünden, bevor wir über den... das besprechen, was in den vergangenen beiden Tagen vor allen Dingen passiert ist,
ja.
In Fußball-Europa mit deutscher Beteiligung, Querstrich-Nix-Finale in Wembley, müssen wir, Wolf, eine traurige Nachricht verkünden.
Ja, es ist die letzte Folge von uns beiden gemeinsam bei einer Halbzeit mit. Diesen Podcast wird es ja in der Form dann nicht mehr geben, weil Ossi, du, kann man das sagen, die Seite wechselst? Kann man sagen, ne? Das ist ja so.
Kann man sagen.
Ja, kann man sagen. Also du gehst in leitender Position. Du hast dir mit starker Meinung in den letzten Jahren einen Posten in leitender Funktion beim VfL Bochum erkämpft.
Ja.
Erspielt, ersprochen, ja. Er argumentiert.
Ja. Nimm's, wie du willst.
Ja.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich nach langer Zeit im Journalismus, über 25 Jahre sind es jetzt tatsächlich, was bei meinem fortgeschrittenen Alter natürlich eine sehr kurze Zeit ist, aber in Großbetrachtung eine lange Zeit ist. Und deshalb ist mir die Entscheidung natürlich auch nicht ganz leicht gefallen, aber... doch reiflich überlegt und ich werde tatsächlich mal die andere Seite kennenlernen und die Wechsel auf die Vereinsseite eben, wie du sagst, zum VfL Bochum.
Ja.
An da, wo es die Currywurst gibt und Herbert und authentischen Fußball und hoffentlich natürlich auch
Erstliga-Fußball. Ja, genau. Ich drück dir alle Daumen, schon aus persönlichen Gründen.
Vielen Dank dafür.
Aber das ist natürlich klar, dass man dann keinen Podcast machen kann, der sich natürlich kritisch mit dieser Szene auseinandersetzt, ne?
Ja, exakt.
Also kritisch und pointiert mit dieser Szene auseinandersetzt. Insofern kann man jetzt da irgendwas Weichgespültes stricken, aber das wären dann nicht wir.
Genau.
Und dementsprechend haben wir gesagt, das Projekt war wunderschön über die Jahre hinweg, mit vielen tollen Geschichten und Anekdoten und Grillfesten und verlorenen Wetten und Scheichs und Eber da jetzt was macht, was dann deutlich weichgespülter daherkommt, machen wir einen Haken dran und sagen, schön war's.
Exakt. Ja. Besser hätte ich nicht formulieren können. Also vielleicht zwei Sätze noch dazu. Ich werde also in die Unternehmenskommunikation gehen, also sprich beim VfL auch vor allen Dingen das begleiten, was man sozusagen strategische Weiterentwicklung nennt. Also jetzt nicht täglich vor der Kamera irgendwie rumspringen oder bei den Pressekonferenzen sitzen, sondern...
Graue Eminenz von oben. Ja, und er sah, genau, dass es gut war. Ja.
Grau stimmt, Eminenz weniger, blau-weiß. Nee, und dementsprechend trotzdem, wie du sagst, ich arbeite dann für einen Bundesligisten oder Zweitligisten, ich hoffe für einen Bundesligisten kann dann natürlich nicht mehr über andere Vereine sprechen und auch nicht über meinen Club weniger. Das ist einfach für uns, wie du sagst, wir haben uns oft genug darüber unterhalten, ob es eine Möglichkeit gibt, und ich glaube, alles andere wäre Käse, würde auch keinem gerecht werden, hätte wahrscheinlich auch keiner mehr Bock drauf. Von daher hoffe ich, dass alle mit einem guten Gefühl zu Ende gehen und das zu Ende gehen lassen und ja. Wir dann noch einen schönen Abschluss haben. Wir haben nächste Woche nochmal, gebe ich mir nochmal mit Lars die Ehre, und dann fahren wir nochmal eine Dreierfolge,
ja,
nach dem letzten Spieltag sozusagen als Special vor dem Pokalfinale, ja, nach dem letzten Bundesligaspieltag, und dann war's das. Ich möchte aber und muss an dieser Stelle euch wärmstens ans Herz legen, dem Kanal weiter treu zu bleiben, weil wir auf dem Kanal von einer Halbzeit mit, also wo auch immer ihr ihn abonniert habt oder uns verfolgt, sei es bei Spotify, Apple Podcast, whatever, zumindest nochmal 6 Folgen weitergeht, nicht mit uns, aber mit dem geschätzten Kollegen Henrik Buchheister, der einen Podcast zum Abschied von Jürgen Klopp gemeinsam mit mir aufgenommen und eingespielt hat, und ich kann euch ihn wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es gibt ganz viele tolle Protagonisten, die dort zu Wort kommen, unter anderem sehr ausführlich Ilkay Gündogan. Es geht um die Ära von Klopp beim FC Liverpool, angefangen von seiner legendären PK mit The Normal One, und alles in allem steht der Podcast unter der Frage, geht er auch als The Normal One, und wie war die Zeit und was gab es für tolle Erlebnisse. Also wirklich Top-Projekt. Wer reinhören will, einfach eine Halbzeit mit weiter folgen, und dann werdet ihr automatisch informiert werden. So,
yes.
Jetzt haben wir das Organisatorische abgehakt, Wolf. Ja. Jetzt können wir endlich über das Lustige reden. Es waren zwei aufregende Fußballabende.
Ja, kann man sagen. Ich hab beides gesehen. Also beides sehr, sehr interessiert verfolgt. Endlich mal wieder richtig große Spiele für den deutschen Fußball. Also ich habe ja letzte Woche Bayern gegen Real mir auch im Stadion angeguckt. Mhm. Also dementsprechend auch das Rückspiel interessiert verfolgt. Ich habe am Ende so nach meinem Gefühl einen verdienten Finaleinzug gesehen. Oder sagen wir einen nicht unverdienten Finaleinzug. Das macht man ja dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann sagt man nicht verdient, sondern man sagt nicht unverdient. Allerdings unter sehr, sehr merwürdigen Umständen.
Ja, wie immer.
In letzter Konsequenz, ne?
Wie immer gibt es ihm eigentlich wenig hinzuzufügen. Also ich bin ehrlicherweise ganz froh, weil wir haben jetzt vorher auch noch nicht drüber gesprochen, wie wir beide es gesehen oder erlebt haben, dass du sagst, ich habe am Ende einen verdienten, mehr oder minder verdienten Finaleinzug gesehen. Das würde ich nämlich unterschreiben, bei aller berechtigten Aufregung, die wir jetzt sicherlich auch noch mal kurz besprechen werden. Aber ich sage auch, also Real steht mit Sicherheit nicht unverdient im Finale. Und man kann natürlich sagen, und das haben ja gestern auch die Protagonisten von Toni Kroos bis Carlo Ancelotti alle auch gesagt, natürlich war es wieder mal eine krasse Reise. Und mit den ganzen Spielen Leipzig, ne, City, jetzt Bayern, wie die Spiele gelaufen sind, mit den ganzen Dramen und Wendungen dann noch in den letzten Minuten. Das ist halt am Ende, haben wir mehrfach schon besprochen, am Ende dann auch nicht nur Glück und auch nicht nur Zufall und auch nicht nur der Schiedsrichter, sondern Real Madrid steht nicht umsonst da, wo sie stehen. Und ich glaube, deshalb muss man auch sagen, war es verdient. Trotzdem, du hast die Umstände angesprochen, also lass uns gleich mit es waren ja zwei Szenen, die eigentlich, ja, ich sag mal im Nachhinein wahrscheinlich im Nachgang, in der Nachbetrachtung diejenigen sind, worüber am meisten gesprochen werden wird. Das ist einmal Manuel Neuer, ja, als tragische Figur, der vorher, glaube ich, aber gefühlt 4-5 Weltklasse-Paraden die Bayern lange im Spiel hält und dann diesen, ja, doch merkwürdigen Patzer macht, der eben, wie Tuchel sagte, von 10.000 Mal nicht passiert, und es war das 10.000 erste Mal.
Ja.
Mir ging es tatsächlich so, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass ich sofort gedacht habe, der Ball ist irgendwie komisch gesprungen.
Ja.
Na, ist das jetzt... Also,
ja, der ist komisch gesprungen. Also jetzt brauchen wir da gar nicht mehr draus machen als ist. Es war einfach ein Torwartfehler. Und das macht er, das passiert ihm eigentlich nicht, aber er ist auch, meine Spieler sind nix Computers, hat mal ein großer Fußballlehrer gesagt. Und das gehört, es gehört einfach mal mit rein. Also dass halt mal so einer auch verrutscht. Das passiert ihm so selten wie keinem anderen, aber es passiert halt auch ihm. Das, mehr ist es nicht. Also dann Haken dran und jetzt passiert es die nächsten 10.000 Mal, passiert es dann wieder nicht. Also ich war sofort bei Kahn 2002.
Oder?
Es war auch von der ganzen Anmutung her war es ähnlich. Da liegt ein Teppich. Im Bernabeu liegt ein Teppich, also auch noch frisch verlegt und keine Ahnung. Und dieser Teppich hat eine Unebenheit und genau da springt der Ball rein. So, also es passiert. Punkt. Die sind alle mega enttäuscht, aber lass uns die Kirche im Dorf lassen und das halt einfach sagen. Ja, also es ist ihm die letzten 10 Jahre nicht passiert und es passiert ihm die nächsten 10 Jahre nicht, aber es passiert ihm halt auch mal. Aber halt deutlich seltener als allen anderen.
Finde ich auch.
Deshalb ist er der Beste.
Ich würde trotzdem die Rasennummer noch einmal aufgreifen von einer etwas anderen Art. Ist dir aufgefallen in der Nachbetrachtung? Und vielleicht kannst du da Aufklärung betreiben. Du als noch erfahrenerer von uns beiden, weitbereisterer Mann. Bei den ganzen Interviews, die ja nach dem Spiel stattfanden, sind die ganze Zeit Menschen mit Rasenmähern, wie wir sie aus dem Hausgebrauch kennen, über den Platz im Bernabeu geschritten. Also mit den Körben hinten dran, mit diesen Auffangnetzen.
Ja.
Und haben da, ist dir das auch aufgefallen?
Ja.
Oder ist dir das schon mal aufgefallen? Warum machen die das? Also ich hab gestern mit zwei Kumpels geguckt und wir haben auch gesagt, also der Rasen wird ja mutmaßlich nicht zu lang gewesen sein, sondern er wird ja schon.
Der ist gewachsen, Spiel, während der 90 Minuten ist er gewachsen.
Ja, aber erstmal ernsthaft, der wird ja vor dem Spiel schon die gewünschte Grashalmlänge gehabt haben. Also warum mäht man da und warum mähen da irgendwie 50 Ordner unmittelbar nach dem Spiel noch stundenlang den Rasen? Da gibt es doch wahrscheinlich auch andere Instrumente für. Kannst du da Aufklärung betreiben?
Nein, also als alter Rasenmeister, der ich bin, ich wünschte mir, ich könnte so häufig mähen, wie es die Jungs im Bernabeu machen. Aber ich weiß, das ist ja in England auch passiert. Also in England wird nach jedem Spiel fahren die mit der Mäher-Armada da einmal drüber. Und das sind, also ich frage mich immer, warum haben die da die ältesten Gurken, die es offensichtlich gibt, die auch alle mit Benzin fahren und alle einen Krach machen, wenn das Dach noch zu ist. Aber das scheint das ein ganz besonderer Kniff zu sein. Also
müssen wir vielleicht nochmal in die Recherche gehen? Oder wenn jemand.
Das ist vielleicht ist auch da das Homobil, was da rausgeht, was da noch rausgeschleudert wird aus diesen Maschinen. Vielleicht geht es aber auch nur darum, das abgebrochene Gras, das abgerissene Gras, wegzunehmen, das in den 90 Minuten, dass es halt nicht liegen bleibt und quasi verrottet.
Ist zumindest ein Ansatz, finde ich. Ist ein,
so,
wenn die erste plausible Erklärung.
Und das deshalb muss es auch so eine olle Gurke sein, weil da noch richtig Dampf drauf ist. Also
spektakulär. Wenn jemand da draußen die Aufklärung hat, geht sich gerne bei uns melden. Wir sind noch 3 Wochen im Dienst und dann bis dahin können wir das Rasenrätsel
von das letzte Bio. Rätsel lösen wir auch noch.
Genau. Ja. Wie gesagt, Real, glaube ich, brauchen wir nicht mehr zu sagen. Ich fand es krass, dass Rossellou natürlich dann auch noch derjenige ist, den ich jetzt immer noch so aus Hannover-Tagen im Kopf hatte.
Ja, man kennt doch den kleinen Rossellou, ne, der jetzt das große Real Madrid ins Champions League-Finale schießt.
Es ist schon eine wilde Geschichte auf jeden Fall. Und,
ja, aber das sind ja die Geschichten.
Ja.
Also warum holen sie den Spieler? Deshalb. Deshalb holen sie den Spieler.
Jo, absolut.
Das ist der Grund. Er hat das gemacht, weswegen sie ihn geholt haben. Und er hat das gemacht, weswegen Ancelotti ihn eingewechselt hat. Das sind ja solche Dinger, gehen halt bei Real Madrid, gehen die halt auf. Also die gehen halt häufig auf. Das aus Gründen. gehen die auf.
Und wie sehr ist bei dir die Begründung oder die, naja, Theorie, die sich ja nun durchaus schon verbreitet hat, dass die Königlichen dann auch in königlichen Spielen, sag ich mal, königliches Geleit seitens der Unparteiischen bekommen, gestern nochmal zum Tragen gekommen?
Also die Frage, die gestern keiner gestellt hat, war es wirklich abseits? Also ich habe zum Beispiel keine einzige, alle haben sich wahnsinnig drüber aufgeregt über das Handling, das kann ich total verstehen. Aber die Frage ist, hat er faktisch richtig entschieden? Und damit ist ja jedwede Diskussion obsolet. Und ich habe Bilder gesehen, da sah es aus, als sei eine Fußspitze im Abseits gewesen. Also so, und damit war die Entscheidung korrekt. Das macht jetzt das Handling nicht besser, aber also hundertprozentig gibt es doch ein offizielles Bild. Also das muss ja im Nachgang auch eins geben. Ich weiß nicht, ob die UEFA eins veröffentlicht, ob sie da irgendwie mit Photoshop noch irgendwelche Knie sich zurechtbiegen, dass es dann auf jeden Fall, das weiß ich nicht. Ich habe ein paar, ich habe bei Social Media ein paar Stills gesehen, ja. Wo man den Eindruck gewinnen konnte, dass es im Millimeterbereich abseits war. Damit wäre die Entscheidung faktisch richtig. Das Handling ist scheiße, das ist so, das haben alle zu Recht angemahnt und dafür hat er sich auch entschuldigt. Der Marciniak ist, glaube ich, der beste Schiedsrichter im Moment, den es gibt auf der Welt. Der hat das WM-Finale gepfiffen. Der hat das Spiel zu 100% im Griff gehabt, fand ich. Also hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das Winken vom Assistenten war falsch und der Pfiff von ihm, also das Spiel zu unterbrechen, war auch falsch. Nichtsdestotrotz geht es ja darum, hat er am Ende recht oder nicht? Also war es ein Millimeter abseits? Wie hätten sie entschieden? Richtig dramatisch wäre es wirklich nur dann, wenn es gar kein Abseits gewesen wäre. Und darüber hat niemand gesprochen, komischerweise.
Sehe ich exakt genauso. Wo ich nicht ganz bei dir bin, zu sagen, dass es das andere obsolet macht, wenn es kein Abseits war, weil es natürlich trotzdem nicht passieren darf.
Nein, darf nicht passieren. Aber dann haben wir ja am Ende, also wichtig ist ja, das sagen mir die Schiedsrichter immer, wichtig ist, und alle sagen mir das, wichtig ist, dass am Ende die richtige Entscheidung steht.
Stimmt. Ja, stimmt ja auch.
Jetzt kann man sagen, das hat eine Minute gedauert, das hat 5 Minuten gedauert, das ging aber diesmal schnell, uiuiui. Aber unterm Strich zählt, dass die Entscheidung richtig ist. Und ob diese Entscheidung jetzt richtig war oder falsch, das hat mir jetzt keine offizielle Stelle, kein Fernsehsender, kein UEFA, keine anderen Chefjuristen haben mir das gezeigt.
Ja, ich habe auch die Bilder natürlich mir 100-mal angeschaut bei Social Media und so, die da im Umlauf sind. Und ich glaube, dass vielleicht noch, finde ich, was vielleicht noch einen Unterschied macht. Ich sehe da auch eine Fußspitze oder ein Knie, glaube ich sogar,
ja.
Was ein bisschen vorne ist. Allerdings habe ich das auf dem Bild Delikt zugeordnet. Und der Ball geht ja auf Masraoui. Und deshalb sage ich, wäre es dann wieder, wenn Masraoui nicht im Abseits steht, wäre es auch nicht das Knie von Delikt, was zur Abseitsposition führt.
So, und dann ist ja der nächste Schritt, irritiert er den? Also kann man sich das irgendwie legal reden? Das werden sie mit Sicherheit versuchen. Aber was mich einfach interessiert, ist der Fakt. Ist es so oder ist es nicht so? Und das hat mich eigentlich den ganzen Abend über gestört, dass darüber überhaupt nicht geredet wurde. Also es wurde nur über das Handling gesprochen und das Handling war nicht optimal. Aber niemand hat sich mit der Frage wirklich beschäftigt. Nein, das war richtig beschissen, ja. Also das war auch nicht halbfinalwürdig. Da verstehe ich jeden. Aber am Ende geht's ja darum, was die richtige Entscheidung, was die falsche. Und selbst wenn es im Millimeterbereich war, bleibt das Handling ja suboptimal. Es würde natürlich helfen zu sagen, naja, der war 2 Millimeter abseits oder war 1 Zentimeter abseits oder er war halt nicht abseits und dann wird's dramatisch.
Es ist halt insofern absurd, finde ich, und das geht mir nicht in die Rübe rein. Ansonsten unterschreibe ich das auch zu 100%, dass es natürlich am Ende, wenn es abseits gewesen sein sollte, brauchst du eigentlich nicht weiter diskutieren. Wie es dazu kommen kann, das ist das, was ich mich frage, weil es ja so absurd ist und ich weiß nicht, wie oft ich mich, wahrscheinlich geht es euch genauso, schon darüber aufgeregt habe, über diese, wann hebt der Linienrichter die Fahne, wo dann Stürmer noch 30 Meter den Ball hinterher sprintet und ja. jeder im Stadion schon gesehen hat, es abseits. Und erst wenn er den Ball berührt, wird die Fahne gehoben, wo mir immer der Stürmer so leid tut, wo ich an meine eigene Karriere noch denken muss und denke, ey, wenn ich jedes Mal da noch hinterhergerannt wäre, dann hätte ich jedes Mal zur 30 Minuten rausgemusst, wo mir der Stürmer dann leid tut. Also das ist ja das Absurde, ne? Dass es diese Regel gibt und da wird ja oft so lang laufen gelassen, obwohl jeder schon weiß, dass es abseits war. Und dann ist es so knapp in so einem Spiel, in so einer Phase, bei dem Spielstand.
Ja.
Und dann hebt er die Fahne. Das will mir einfach nicht in die Rübe rein.
Weißt du? Fehler. Also ja. Altfehler. Ja. So wie Neuer. Das ist, glaube ich, das beste unparteiische Trio, das es gibt im Moment. Auch da passt, er macht weniger Fehler als die anderen. Deshalb spielt er da oder steht er da mit seiner Truppe. Aber auch er macht Fehler. Und in dem Fall war dieses Handling halt ein folgenschwerer und sehr teurer Fehler. Ja. Aber na, die Frage, die nach wie vor nicht beantwortet ist, war die Entscheidung am Ende korrekt oder nicht? Und das, und das ist die Frage, die mich interessiert.
Zwei Sätze noch, Wolf, zu Thomas Tuchel, der damit klar ist, also es ist damit klar, dass Thomas Tuchel ohne Titel Bayern München verlassen wird im Sommer, es sei denn, du enthüllst jetzt noch die wundersame Wende und er bleibt doch, verlängert seinen Vertrag nochmal um 4 Jahre.
Nee, ich glaube, der ist froh, wenn der Haken dran ist.
Ja, den Eindruck hat
also, das
verstärkt.
War.
Wobei, ich habe ihn selten so gesehen wie gestern, muss ich sagen. Also er sah für mich wirklich komplett fertig aus.
Aber ich sagte, total. Weißt du, warum? Ja. Weil der natürlich auch, also ein Champions-League-Halbfinale ist ja auch ein, da geht's ja auch um persönlichen Erfolg. Ja. Also Champions League Sieger oder Champions League Finale, das ist ja dann nochmal ein Krönchen oben auf den Schulterklappen. Dessen hat er sich beraubt gefühlt. Und das war jetzt, glaube ich, vereinsunabhängig. Also natürlich auch im Sinne des FC Bayern, aber vor allen Dingen eben auch im Sinne von Thomas Tuchel. Sagt er, dass, also da bin ich, glaube, bestohlen worden.
Ja, und in dem Moment kommt ja dann vieles zusammen. Da wird ja dann wahrscheinlich ja dann trotzdem mit Abpfiff auch gewahr, neben der ganzen Szene, die wir gerade besprochen haben, neben dem Neuer-Patzer, so, jetzt ist es vorbei.
Ja.
Da bricht ja, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da in so einem Moment im Kopf und emotional mit einem passiert. Und er hat ja wirklich beim Interview auch Pipi in den Augen. Das kann ich schon nachvollziehen, also definitiv. Und das wird jetzt echt...
Er war sauer, der war unfassbar sauer. Genau. Er war jetzt nicht traurig im klassischen Sinne, sondern er hatte Tränen in den Augen vor Wut. Ja.
Ich glaube, es war alles, ne? Also ich glaube, das ist so eine Gemengelage.
Also das war jetzt kein Wehmut oder klassische Traurigkeit, sondern der war stocksauer. Der war stocksauer, der war zum Äußersten bereit. Also so den Eindruck hatte ich.
Ich stelle jetzt nochmal eine etwas provokante Frage. Glaubst du, dass die Bayern im Wissen des Erfolges, der sich nach der Entscheidung im Sommer getrennte Wege zu gehen, eingestellt hat, also sprich Halbfinale, auch wie sich danach die Mannschaft entwickelt hat und so weiter, die Entscheidung anders getroffen hätte, so wie es jetzt vielleicht Jahre später bei Julian Nagelsmann
der Fall war. Ich glaube, sie waren zu naiv im Glauben daran, Nachfolger zu finden. Also wenn sie gewusst hätten, wie schwierig sich diese Suche gestaltet und dass sie alle die Hand heben und sagen, danke fürs Interesse, ich melde mich, Klammer auf, nicht, Klammer zu. Also wenn sie das gewusst hätten, da, also wie jetzt gerade ein Weltverein so ein bisschen am Nasenring durch die Manege geführt wird, dann hätten sie sich, glaube ich, anders entschieden. Ja, also dass du hier Absagen im halben Dutzend kassierst, und dir mittlerweile dann auch schon von Ralf Rangnick eine Absage holen musst. Das hätten sie, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie, glaube ich, gesagt, ach Thomas, so schlimm war das alles gar nicht. Also wir haben ja gesehen, du kannst ja doch Spieler entwickeln wie Pavlovic.
Ein bisschen was. Und ja, genau.
Das ist ja, vielleicht müssen wir da stärker hingucken noch. Ja.
Also das sind genau die zwei Facetten. Ne?
Ja.
Also zum einen... das zweite Mal vielleicht eine Entscheidung dann doch ein bisschen zu früh getroffen zu haben, möglicherweise, ja. Wie sich dann im Nachgang rausstellt. Die Gefahr läufst du natürlich immer, wenn du einen Trainer während der Saison quasi entlässt, aber dann noch mit ihm weitermachst.
Ich muss dir aber sagen, ich war auf dem völlig, also ich habe gedacht, dass sie sich mit dieser Entscheidung der Verkündung Tuchel aus zum Saisonende, zu dem Zeitpunkt, dass sie da im Grunde schon verwachsen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass die ein Champions League Halbfinale erreichen und wirklich ans Tor zum Finale klopfen. Das hätte ich in der Konstellation so einfach nicht für möglich gehalten.
Die Bayern wahrscheinlich auch nicht. Also sonst hätten sie es nicht gemacht, würde ich behaupten. Also,
wahrscheinlich ist es so.
Ist denn aus deiner Sicht jetzt ich muss die Buchstaben mal durchgehen im Alphabet, die G-Lösung, sind wir schon bei H angelangt, H wie Hansi vielleicht?
Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, kann ich wahrhaftig nicht sagen. Also,
ich frage es anders, wäre aus deiner Sicht trotz der
DFB... Aber wäre Hansi Flick dann nicht auch wieder so eine Alibi-Lösung oder eine Notlösung?
Ja, das ist
oder?
Die Frage. Also ich sehe es so, schon so. Also ich wir haben über Hansi Flick auch viel gesprochen in den vergangenen Jahren hier in diesem Podcast als Bayern-Trainer.
Sehr wohlwollend übrigens.
Sehr wohlwollend. Ja. Als auch vom Typ her würde ich nach wie vor eine glatte 1 dahinter setzen. Aber ich habe halt ihn auch beim DFB erlebt und ich weiß ja auch, das ist jetzt kein Geheimnis, dass beim DFB auch ein paar Bayern-Spieler anwesend waren, die halt das auch erlebt haben. Jetzt kann man wieder sagen, Menschen können ja auch lernen und der wird sich auch weiterentwickelt haben und der hatte bei Bayern eine erfolgreiche Zeit, der kennt den Verein, bla bla bla, kann ich alles verstehen. Aber ich glaube, jeder Trainer, der jetzt kommt, hat halt den Makel, dass es einfach schon irgendwie 12 Absagen gab und die ja auch alle nicht nur medial gespielt worden sind,
sondern von... Aber man kann sich das dann schon so stricken, ne, dass es irgendwie Sinn macht, finde ich. Also kannst du sagen, ja, und der war ja fast bei Barcelona und das ist genau das, was der Eberl meinte, weil der Hansi schon immer Pole hatte und dann in Barcelona verlängert jetzt der Xavi und dann sind wir nochmal in die Gespräche gegangen und es lief alles parallel und wir haben uns offen in die Augen geguckt und haben dann gesagt, ja komm, und da gehört natürlich jetzt auch ein bisschen was dazu und was die Öffentlichkeit davon, also man kann sich das schon so hinstricken, dass es total Sinn macht, aber
es glaubt dir halt keiner.
Nein, ich glaube halt auch nicht an so Aufgewärmtes.
Wobei Bayern natürlich in der Historie mit aufgewärmten Trainern zumindest meist gut gefahren ist.
Ja, ne? Das stimmt.
Also
ja, das stimmt.
Hitzfeld und Co. lassen grüßen, ne?
Das stimmt. Und vielleicht wäre Hansi Flick auch so derjenige, wo man sagen würde, der hat wie viel, 6-Tuppel oder Sepp-Tuppel oder Ock-Tuppel gewonnen mit der Mannschaft und also wer weiß denn besser, wie es hier funktioniert als er. Ja, bitte. Bumm.
Ja, so. Wolf, an dieser Stelle ist es Zeit für eine ganz kurze Werbung.
Die Suche nach dem richtigen Trainer beschäftigt uns hier im Podcast ja fast quasi jede Woche. Abstiegskandidaten, die mit einem neuen Mann die Kurve kriegen wollen, bei den Bayern, wo einer nach dem anderen absagt. Aber das Problem, einen guten Trainer und eine gute Trainerin zu finden, ist tatsächlich mittlerweile im Sport sehr groß. Eben auch für die meisten anderen Sportarten. Die Vereine haben große Schwierigkeiten, gutes Personal zu finden, Ossi.
Das ist so. Aber ich sag mal, der Trainernachwuchs ist ja schon zumindest mal in den Startlöchern. Und da kommt das IST ins Spiel, nämlich die IST-Hochschule bietet einen neuen Studiengang an, der heißt Sportwissenschaften und Training. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, wir hatten die Werbung schon mal mit an Bord. Die IST-Hochschule haben wir damals schon erzählt, dass es Studiengänge gibt, die super flexibel absolviert werden können. Einige von euch haben es tatsächlich auch gemacht. An der IST arbeiten sie nämlich mit modernen Lehrmethoden wie Online-Vorlesungen oder einer eigenen App. Also das heißt, du kannst weitgehend selbst entscheiden, wann und wo du lernst. Das wäre mir zum Beispiel früher entgegengekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist auch der Grund, warum ein Studium an der IST-Hochschule für Sportler so spannend ist. Das haben ja schon einige dort ihren Studiengang absolviert. Ich erinnere mich an Max Eberl, Freddy Bobic. Jetzt gibt's dazu noch einen neuen Bachelor-Studiengang, eben Sportwissenschaft und Training. Der wird wie alle IST-Studiengänge in Vollzeit, Teilzeit und auch als duales Studium angeboten, Wolf.
Gerade die duale Variante ist auch für Sportvereine eine gute Möglichkeit, denn damit können sie ihren Trainernachwuchs gezielt bei sich ausbilden. Großteil der Zeit arbeiten die Studierenden dann vor Ort im Verein und für die theoretischen Inhalte hat man mit der IST-Hochschule den Bildungspartner im Sport an seiner Seite. Wenn jemand von euch eine professionelle akademische Ausbildung zum Trainer oder Trainerin sucht, dann seid ihr an der IST-Hochschule genau richtig. Mit dem anerkannten Abschluss qualifiziert ihr euch zum Beispiel für Jobs im Profi- und Breitensport, bei Sportverbänden oder Leistungsstützpunkten oder bei Nachwuchsleistungszentren. Der Vollständigkeit halber sei aber nochmal erwähnt, dass das nicht die einzig spannende Ausbildung für das Sportbusiness ist, die das IST bietet.
Genau, denn ganz neu ab Oktober gibt es auch den Masterstudiengang Sportpsychologie. Wenn ihr also ins Sportbusiness einsteigen oder beruflich weiterkommen wollt, findet ihr sicher die passende Qualifikation für euch. Einfach mal reinschauen unter www.ist.de, wie ist, oder lasst euch persönlich beraten. Das IST-Team hat selbst Berufserfahrung im Sportbusiness und weiß also, wovon es spricht. Also www.ist.de anschauen und für die Wunschweiterbildung oder für das Studium anmelden. Ich würde sagen, Wolf, besser.
Besser geht nicht.
Werbung Ende. So, siehst du, vom einen Trainer kommen wir zum anderen.
Ja.
Hansi Flick, möglicherweise bald mit großem Comeback im Süden. Edin Terzic mit Vertrag auf Lebenszeit bei Borussia Dortmund ausgestattet, wie alle immer schon verlangt haben. Spaß beiseite. Der hat die Kurve gekriegt, nicht nur gekriegt, sondern hat den BVB dahin geführt, wo man lange, lange nicht war, nämlich ins Champions-League-Finale. Auch da lass uns zumindest, also glaube ich, müssen wir zumindest über die Umstände sprechen.
Natürlich.
Ähnlich wie,
das ist ja die eigentlich viel größere Geschichte, weil die haben es ja geschafft.
Genau, die haben es geschafft.
Ja.
Und wie bei Real Madrid, glaube ich, gilt zu sagen, erstmal Glückwunsch und es interessiert morgen keinen mehr, wie es zustande kam. Mhm. Aber wir wären ja nicht eine Halbzeit mit, wenn nicht eine Halbzeit mit wären.
Ja.
Und sagen, naja, es gab ja auch ein wenig, also kann man sagen, Dusel, BVB, Dusel, wie würdest du es sagen?
Ja, klar. Also ich meine, sechsmal Aluminium, bei aller Liebe. Ja. Also
ist schon eine Menge. Ne?
Ja, der Kobel hat gehalten wie ein junger Gott. Der hat seine schwerwiegenden Fehler in anderen Spielen gemacht. Oder seine vermeidbaren, ist aber auch ein herausragender Torhüter, war in absoluter Top-Verfassung im Halbfinale, hat sich jede Unsicherheit verkniffen. Das Torgestänge war schwarz-gelb angestrichen. ich habe gestern kurz als Real zum ersten Mal den Pfosten getroffen habe, ich sagte, das Torgestänge ist schwarz-rot-gold angestrichen. aber es ist dann am Ende nur bei schwarz-gelb geblieben. Du brauchst halt, um ins Finale einzuziehen, den Titel zu gewinnen. Das sagen wir ja auch immer im Zusammenhang mit Europameisterschaften oder mit Weltmeisterschaften oder mit großen Turnieren. Es braucht halt einfach auch ein bisschen mehr. Ja, du musst die Grundvoraussetzungen schaffen. Also du musst, das hat Borussia Dortmund. Die haben das Tor gemacht. Sie haben ihr Leben gegeben auf dem Platz.
Ja, das muss man betonen.
Und dann brauchst halt einfach noch einen Tick. Also dann brauchst halt auch Spielglück, das ist jetzt nichts, wofür du dich rechtfertigen musst. Die treffen sechsmal den Pfosten und sagen, ja, okay, die haben einen Papst in der Tasche. Ja, klar, mit dem Papst in der Tasche und all dem, was sie sonst geliefert haben, gewinnen sie das Spiel.
Das ja, Madrid hat nicht nur den Papst in der Tasche, der ist ja Mitglied.
Also. Ist der Papst Mitglied, ja.
Ja.
Ja. Bayern hat die Grundvoraussetzungen geschaffen für den Finaleinzug, aber es fehlte das entsprechende Spielglück.
Der Papst hatte das andere Trikot an, genau.
Ja, richtig. Also das ist ja, und solche Spiele gibt es ja in jeder Champions League-Saison und komischerweise auch immer in diesen Stadien des Wettbewerbs.
Genau, und trotzdem, genau, da gibt es so viele Beispiele. Das habe ich gestern auch nochmal, Michael Ballack hat das, finde ich, sich da auch nochmal an ein paar Spiele erinnert mit Chelsea und so weiter. Und es gab
Liverpool. Der hat eben, weiß ich noch, wo der Baller dem Övrebø fast den Hals gebissen hätte. Övrebø, das war auch so ein glatzköpfiger, ich glaube, norwegischer Schiedsrichter. Ja. Der war, glaube ich, gegen Barcelona. Der hatte dir. Der ist unter Polizeischutz raus aus von der Stamford Bridge.
Da gab es, glaube ich, 4 Fehlentscheidungen, glaube ich, allein in der Nachspielzeit.
Ja, genau.
Deswegen, wie du sagst, auf dem Niveau sehr oft, sehr, sehr kurz vor Schluss. Ich finde trotzdem, wir müssen an dieser Stelle auch mal dann nicht nur darüber, über das Wettkampfglück reden, sondern dann auch nochmal ein Lob für Edin Terzic zollen, den ich auch oft kritisch gesehen habe, kann man ja auch zugeben. Aber der ist auf jeden Fall hingekriegt hat, zumindest international. Ja. Und wenn du siehst, wie der BVB durchgegangen ist, inklusive der Gruppenphase, welche Opfer den Weg pflastern, dann stehst du am Ende auch verdient, bist du verdient in Wembley.
Ja, so. Da lag nicht der rote Teppich. Genau dasselbe gilt auch für Real Madrid. Also es lag für beide nicht der rote Teppich.
Genau.
Im Gegensatz zu dir war ich ja von Tertet, das kann ich ja nun wahrhaftig für mich in Anspruch nehmen, weil gehörte ich immer zu der Fraktion, die Terzic absolut in Schutz genommen haben.
Ja,
Welche Widrigkeiten der sich durchkämpfen musste, unter welchen Umständen, unter welchen Voraussetzungen der auch in diese Saison gegangen ist, wie diese Saison insgesamt abgelaufen ist, was Borussia Dortmund alles angedichtet wurde an Zwistigkeiten, wie ich erinnere mich, kurz vor Weihnachten spielten die unentschieden gegen Mainz. Da ging es drum, ob er möglicherweise sogar abgelöst wird. Ja, und Watzke hat zu ihm gestanden, auch weil er gesagt hat, das ist unser Trainer in den nächsten Jahren. Also, und der hat es sehr, sehr früh gesagt. Ich meine, die haben alle weinend vor der Südkurve gestanden, vor der Südtribüne gestanden. Vor einem Jahr. Und stehen jetzt im Champions League Finale mit diesem Trainer. Also, das ist schon, der hat Großes erreicht.
Ja,
muss man sagen. Edin Terzic.
Ja. Und vielleicht war der Move ja auch in der, also offensichtlich jetzt, ich finde, man muss ja trotzdem die Saison, also wenn ich jetzt Verantwortlicher beim BVB wäre, muss man die Saison ja trotzdem zweigeteilt sehen, weil in der Bundesliga hast du halt nicht performt oder unterperformt, wie man so schön sagt. Wenn du am Ende Fünfter wirst, ist das absolut zu wenig, ist punktemäßig zu wenig, ist von der Platzierung her zu wenig,
ja.
Aber du hast natürlich was erreicht, was ein Club wie Borussia Dortmund maximal alle 10, 15, 20 Jahre erreicht.
Und, die Saisonanalyse muss doch sagen, die Qualität in unserem Kader hat nicht ausgereicht, um über eine komplette Saison am oberen Rand zu performen. Da musst du ran. Aber die Qualität in unserem Kader in allen Gewerken hat offensichtlich ausgereicht, um jeden Gegner auf der Welt zu schlagen. So, und mit der Attitüde kannst du auch ins Finale gehen und bist nicht chancenlos. Also du bist natürlich krasser Außenseiter, aber ich sag dir was, Ancelotti hat ein Champions-League-Finale verloren. Das war 2005 in Istanbul gegen den FC Liverpool, wo Liverpool sich auch in der Liga unter ferner liefen, aber wo Liverpool hat sich auch durch diesen Wettbewerb geklopft und geboxt und also ganz, ich sehe ganz viele Parallelen. Und sie lagen nach 45 Minuten noch 3-0 zurück in Istanbul und gewinnen das Ding nach Elfmeterschießen. Da sehe ich wenn wir jetzt hier so bei historischen Vergleichen sind, da sehe ich eine ganz große Parallele zwischen Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.
Ist ein schöner Vergleich. Ich finde vor allen Dingen, wenn ich drüber nachdenke, ist es auch so von der, ich sag mal, emotionalen Ausgangslage. Ne? Also der Club, wir brauchen über Real Madrid nicht reden, die brauchen in so einem Spiel keine besondere Motivation.
Ja.
Die haben die in ihrer DNA. Aber es ist schon noch mal was anderes, glaube ich, das hat Lars ja auch immer wieder bestätigt, finde ich, wenn wir darüber gesprochen haben, dass du natürlich, wenn du einmal im Leben im Champions-League-Finale stehst, bei einem emotionalen Club, wie es Borussia Dortmund ist, da werden wieder 100.000 Schwarz-Gelbe in London einfallen und so weiter, dass du da eben vielleicht in so einem Spiel diese 2-3% mehr noch rauskitzeln kannst oder das Unmögliche zu schaffen, wie es eben damals Liverpool, um zu deinem Vergleich zurückzukommen, geschafft hat und so ein Spiel dann noch dreht in einer historischen Art und Weise, wie es es vorher und nachher nie wieder gegeben hat.
Ja.
Während Real Madrid, die haben alle schon 48 Henkelpötte auf die Wade tätowiert. ne?
Mach dir da mal nichts vor. Ja. Also das, dieser Club ist darauf ausgerichtet, Champions League Titel zu gewinnen.
Ja, aber das will ich ja gar nicht sagen. Ja. Ich sage, ich will es drehen und auf deinen Vergleich mit dieser emotionalen Komponente, ja, die dann eben in so einem Spiel nochmal.
So ein Once in a Lifetime.
Ja,
ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Champions League Finals Marius Wolf noch spielen wird. Ich weiß nicht, ob Marco Reus, so Mats Hummels, für die ist es das letzte große Aufgalopp. Ne? Also ja, da gibt es ja auch 1000 Geschichten dahinter.
Ja. Ja.
Und ob Toni Kroos, bei allem Respekt, ne, natürlich wird der, wie du sagst, der ist da drauf eingetrichtert, diesen Titel auch noch zu holen, aber der wird jetzt auch nicht morgen zusammenbrechen, wenn er sagt, okay, dann haben wir halt 2-1 verloren, habe ich nur 5 Champions League
Titel. Ja.
So, also.
Ja, ich habe bei Real Madrid, habe ich immer das Gefühl, wenn die Hymne läuft, dann sind das andere Menschen. Also dann sind das so Cyborgs.
Ja,
also umgeben mit dem Mantel der Unbesiegbarkeit. Und ja, das ist das, was die in jeder Pore ausstrahlt. Da wird keiner hektisch. Die liegen zurück. Dann wechselt der Toni Kroos aus, bringt Modric, dann kommt der Joselu, der weiß, was er zu tun hat. Dann kommt der Brahim Diaz für Rodrigo und ja, Mai, geht halt weiter. So, jetzt kommt halt der Nächste und dann werden wir es schon irgendwann machen.
Du hast gerade Carlo erwähnt, ne? Hast du den schon mal so emotional gesehen wie gestern? Ich war teilweise erstaunt. Der hat da das Lied mitgesungen, A la Madrid. Nicht ganz so.
Ja, also das ist dann schon auch nochmal, das will ich ja sagen damit. Das ist dann, und jetzt erreichen sie dieses Finale, das ist dann schon nochmal was Besonderes. Ich meine, der Carlo hat, glaube ich, gestern 5 Büchsen Kaugummis weggeatmet. Der hält das Ding wie so eine Granate in seiner Hand und nimmt immer wieder mal einen Schluck, auf das so 5 Chiclets reinfallen. Dann prügelt er auf die einen und dann kommen die nächsten.
Ist das eigentlich, das wäre mal eine gute Statistik, wie viel Kaugummis braucht Carlo Ancelotti während eines Champions League Halbfinals?
1000. Ich würde sagen 1000. Nein, aber das ist ja nicht das Thema des BVB. Die fahren dahin. Es ist ein großer Moment in der Vereinsgeschichte, der größte seit 2013. Die sind Außenseiter. Das waren sie in der kompletten Champions League Saison im Grunde. Und dann so machst du es so wie vorgestern. Du lässt dein Herz auf den Platz und guckst, was du dafür kriegst. Und genau das werden sie tun. Und dann sind die nicht chancenlos.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht, also es zumindest ein offenes Endspiel geben wird. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel wieder über die beiden Großen geredet. In dieser Woche natürlich wieder mal zurecht.
Ja.
Aber müssen zumindest auch nochmal einen Blick auf das kommende Bundesliga-Wochenende werfen, weil auch da geht es ja noch höchst spannend zu und her, vor allen Dingen unten. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber die Konstellation hat sich ja jede Woche nochmal verschärft, kann man sagen. Ich würde im Speziellen nochmal von dir eine Meinung abfragen wollen, Wolf, weil ich weiß, dass du da auch oft warst und sag ich mal, schon einiges erlebt hast mit und von Union. Die haben jetzt nochmal einen Trainer gewechselt. Ja. Letzte Patrone.
Letzte Patrone, ja.
Ja.
Allerletzte Patrone, klar. Die brauchen nicht viel, aber sie brauchen noch was, ne? Also sie brauchen wahrscheinlich einen Sieg in Köln, beziehungsweise einen Punkt in Köln, zumindest mal dem direkten Abstieg zu entkommen. Ich hatte das Gefühl, dass Bielica Union 0,0 passt, schon die ganze Zeit nicht. Das sah erst ganz gut aus, aber war jetzt dann so treibsandartig.
Einmal mal reingefragt, warum?
Warum das nicht gepasst hat.
Nee, warum du das Gefühl hattest. Also ich hatte das Gleiche, komischerweise.
Dass es nicht passt. Der wirkte, also wir haben ja jetzt über 5, 6 Jahre Urs Fischer bei Union erlebt. Das wirkte halt einfach als homogene Einheit. Und Bielica war halt so weit weg von diesem ruhigen, besonnenen Fischer-Stil, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass er in der Lage ist, diese Mannschaft zu packen. Weil der Kader ist ja besonders, deshalb war er ja auch so besonders erfolgreich. Mhm. Und jetzt haben sie in diesem Jahr zum ersten Mal seit Jahren einfach ein bisschen Pech gehabt mit den Transfers, dass die nicht so gezündet haben. Und das ist auch Fluch der guten Tat und das hat auch mit Champions League zu tun, weil du musst einfach deinen Kader erweitern und verstärken. das ist dann auch kostenintensiv, weil du natürlich in diesem Wettbewerb standhalten willst. Und wenn die jetzt alle nicht so zünden, wie du das dir vorstellst, dann wird's halt schwierig, weil du dann auch dein Bestandspersonal hast, das mit großen Augen guckt und sagt, ja, was ist denn jetzt mit uns eigentlich?
Ja. Ja, genau.
Also das.
Findest du, das ist so ein bisschen wie, habe ich damals schon gedacht, als sie diese ganzen Transfers dann gemacht haben. Du bist mit einer Mannschaft, ich sag jetzt mal, ich erinnere mich so, keine Ahnung, B-Jugend, ne? Bist du aufgestiegen,
ja.
Sensationell in die Niederrhein-Liga.
Ja.
Und dann kamen 8 neue Spieler,
ja.
Und alle, die es geschafft haben, saßen auf der Bank.
Ja.
Oder?
So ein bisschen war. Ja, genau. Ja, ganz genau. Also, aber das kannst du ihnen ja nicht mal vorwerfen, weil. Ja. Also es ist ja Fakt, wenn du in 3 Wettbewerben vertreten sein, oder lass den Pokal nochmal weg, aber wenn du in 2 Wettbewerben aussichtsreich vertreten sein willst, dann musst du deinen Kader erweitern. Es geht ja gar nicht anders. Und dann sind diese Spiele gegen Real Madrid, machen natürlich was, weil es halt die ganz große Bühne ist. Und da sind ja Leute dabei, die da schon zu Zweitliga-Zeiten einfach mitgekickt haben. Und diesen Wandel, den haben sie in diesem Jahr nicht hinbekommen, einfach weil sie ein bisschen Pech hatten mit ihren Transfers. Also Bonucci ist kein Unionsspieler, meiner Meinung nach. Ja. Und Volland ist es auch nicht. So, und Gosens ist es mit Abstrichen, ja.
Ja.
Und so kannst du ja einen nach dem anderen durchgehen.
Ich war jetzt ja, also jetzt ist es ja, die Katze, die blau-weiße Katze aus dem Sack.
Ja.
Ich habe natürlich jetzt irgendwie schon ein bisschen überraschenderweise mit meinem zukünftigen Arbeitgeber ein Auge drauf gehabt in den vergangenen Wochen und habe natürlich auch das Spiel im Urlaub verfolgt. Jetzt mal unabhängig von Bochum, war es natürlich dann auch so ein Auftritt zu Hause in diesem Endspiel, vorweggenommenen Abstiegsendspiel, kannst du halt nicht zu Hause 0-3 zurückliegen. Ne?
Also aber Ossi, Bochum kann Abstiegskampf. Und Abstiegskampf bedeutet, dass du am langen Ende, egal wie, Spiele gewinnst. Und das ist ihnen gelungen, trotz aller späten Gegentore, die es beispielsweise in Köln gab, wo du dir ernsthafte Gedanken gemacht hast, und ich mir auch, ob das für Bochum reichen kann. Aber dann haben die einfach 2 Spiele, was war das, Hoffenheim und Union, ja. Haben die halt dann spät über die Ziellinie gebracht und damit haben sie einfach Punch bewiesen. Und das und den brauchst du. Und der fehlt Union total, weil sie
das
eigentlich...
Das meinte ich ja, genau.
Die waren eigentlich sicher, aber rutschen dann, weißt du, der Punkt, den Gladbach gemacht hat am Wochenende.
Ah, der ist
so in Bremen, wichtig. Der ist halt, ja. der ist ja. Gold wert, weil wenn sie den ja. nicht holen, sind die voll dabei.
100 pro.
Ja. Sind die voll dabei.
Und so ist es halt, dass sie, also sind zu viele dazwischen und die Tordifferenz, dass es eigentlich nicht mehr passieren kann. Also es müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Ja. Und da bin ich bei dir. Der Punkt war so, so wichtig. Also absolut.
100%. Und bei Union kommt jetzt natürlich nochmal Hektik auf, weil du weißt, du hast das erste Endspiel hast du vergurkt gegen Bochum und du hast jetzt das nächste Endspiel gegen den 1. FC Köln, auch noch in Köln.
Die gefühlt schon weg sind.
Also da musst du im Prinzip nochmal ein Zeichen setzen, weil du es dir ewig vorwerfen würdest, wenn du es nicht tust.
Hast du das Gefühl, dass in Köln noch jemand an die Rettung glaubt? Ja, ernsthafte Frage.
Ich glaube, dass in Köln glauben alle an die Rettung. Fest. In Köln stellen sie im Wochenrhythmus neue Rechnungen auf. Erst hieß es mal, wir müssen alle 3 Heimspiele gewinnen, dann sind wir durch. Dann hieß es, wir müssen die letzten 3 Spiele gewinnen, dann sind wir durch. Also diese Rechnungen zeigen, weder das eine noch das andere ist eingetreten. Jetzt sagen sie, wir müssen jetzt die letzten 2 gewinnen, dann haben wir noch eine Chance. Sie gewinnen keine Spiele. Ja. Sie spielen gut. Also gut, sie spielen... Ja. Sie lassen ihr Herz auf dem Platz. Wir waren ja Samstag im Topspiel da. Mhm. Es gab ja auch keine Pfiffe oder so. Sondern es gab wohlwollenden Applaus von den Rängen, weil die einfach gemerkt haben, dass die Mannschaft gibt alles, was drin ist. Alles. Aber du hast am Ende 1 oder 2 hundertprozentige Torchancen, wenn du sie nicht machst, gewinnst das Spiel nicht. Dann kannst du dich freuen, dass es wenigstens noch ein Punkt geworden ist.
Aber es ist ja trotzdem noch drin, Und du hast ja trotzdem noch die Möglichkeit mit zwei Siegen. Wenn, also wenn du zwei Siege holst,
ich sehe es
ähnlich, dass sie zu oft schon das dann nicht gezogen haben, aber jetzt gehen wir mal einfach davon aus, sie würden 6 Punkte holen, glaube ich, hast du eine faire Chance.
Relegation, ja. Ja. Ja, klar. Also Bochum, Mainz spielt am Wochenende zu Hause gegen Dortmund. Das ist das letzte 18:30-Spiel in der Saison. Jetzt muss man sehen, wie viel Promille hat Schwarz-Gelb noch im Blut. Aber ich bin sicher, dass da der 34. Spieltag der Vorsaison auch noch mit reinspielt. Und man sportlich faire Auseinandersetzung gewährleisten will.
Also hast du sowas im, spannende Frage, also auch unter dem Eindruck des, des Erlebten gerade in Paris und die haben es ja krachen lassen und war ja auch, Terzic und Watzke haben ja auch gesagt, heute ne, gibt es keine Bettruhe und heute 10 war auch nicht beim dritten Glas Wein mit. Dann hast du dieses Spiel in Mainz, wo du sagst, naja, kommt dann nochmal hoch bei denen, die dabei waren und das waren ja doch einige, zu sagen, ey,
das kommt dann nochmal hoch.
Die haben uns was weggenommen, jetzt schießen wir die in die zweite Liga.
Nicht gegen. Sondern also nicht gegen Mainz. Also die Mainz haben ja auch nicht gegen Dortmund gespielt und wollten da irgendwem die deutsche Meisterschaft gönnen oder missgönnen.
Wenn du gewinnst, tust du dem anderen weh.
Ja, klar. Aber sie haben jetzt ja nicht um des Wehtuns willen gespielt. Und das macht Borussia Dortmund auch nicht. Also beide Vereine sind sich ja grundsätzlich freundschaftlich verbunden. Mhm. Aber die werden diese 90 Minuten angehen wie ein großes Bundesligaspiel. Damit muss Mainz rechnen. So, und wenn sie was wollen, müssen sie sich's holen. Und genau das hat Mainz ja letztes Jahr in Dortmund auch gespielt.
Ja, wo es für Mainz um nichts mehr ging, ne? Also
genau, die wollten alle unverletzt in die Sommerpause und sind dann plötzlich unverhofft in dieses Spiel gekommen mit der glaube ich ersten Ecke und dann ist es Leistungssport.
Ja. Also ich glaube auch, dass es würde mich wundern, wenn es am Wochenende schon entschieden ist. Ich glaube, dass es bis zur letzten Sekunde spannend bleiben wird. Und dann werden wir ja auch nochmal Gelegenheit haben, in einer Folge mit Lars und dann noch in einer abschließenden Folge mit dir darüber zu sprechen, Wolf. Bis dahin.
Rechnen wir
ja auch nochmal unsere Dreier-Tabelle aus, weil natürlich wird es ein Abschlussfest nochmal geben. Das lassen wir uns nicht nehmen.
Ja.
Ich hab zwischendurch mal nur so einmal kurz reingelurrt. Also wir haben uns alle drei nicht mit Ruhm bekleckert. So viel kann ich
schon
mal sagen.
Ja, das ist mein Gefühl. Das ist mein Gefühl auch. dass wir nichts haben. Also dass wir im Grunde ist okay, der hat eine Tendenz, stimmt. Und du rechnest dir es dann so, dass du auf keinen Fall zahlen musst. Das wäre eine gute Nachricht für
ein schöner Abschluss.
Für alle, die dabei sind.
Oder?
Ja.
Finde ich auch. Und da wir ja einen Fußballmillionär dabei haben, ist ja auch klar, wer am Ende die Zeche zahlt.
Ja, das zahlt der verliert. Der zahlt.
Ach ja, Lars.
Ja.
In diesem Sinne. Bleibt uns gewogen trotzdem noch und ich sag mal, ich verdrücke jetzt noch kein Tränchen in 2 Wochen, dann vielleicht mal gucken.
Ja, ich verdrücke auch noch keins, wir haben ja noch nicht, ist noch ein bisschen.
Eben.
Schönes Wochenende, viel Spaß, passt auf euch auf, sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Das war eine Halbzeit mit der Sportbuzzer Fußball Podcast.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.